Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Regional, diagonal. Die Woche quer durch die Schweiz.
Von den Plumpsklos in den Zügen, Gedanken zu Verdauungsfragen im öffentlichen Verkehr. Über die Suche nach Pfeifen, einer Solothurner Orgel fehlt der alte Klang. Von streng geheimem Papier, warum es sich zu Graubünden gegen mehr Transparenz in der Verwaltung wird. Das ist Regional Diagonal, am Mikrofon der Roger Steinemann. Bringen wir das Grusigste gerade hinter uns. Spätestens seit dieser Woche ist eine unterirdische Baustelle im Hauptbahnhof Zürich schweizweit bekannt. Der Bauarbeiter unter dem Gleis ist unappetitlich auf die Köpfe getropft. Dreckige Brühe aus den offenen WC von alten Zügen. Die Folge davon: Streik, bauliche Massnahmen, Schmerzensgeld. Es tropft jetzt nicht mehr, einmal nicht bis zu den Arbeitern, und es ist wieder Ruhe eingekehrt auf der Scheissbaustelle. Die Plumpsklos in alten Zügen, die bleiben allerdings ein Thema. Michael Hiller.
Knebelscheiss, sie heisst das auf gut Zürichdeutsch, ein Loch und eine Holzstange drüber zum Draufsitzen. Im Zug ist es zwar kein Knebel, aber ein Loch. Beim älteren Rollmaterial mindestens, aber das sind immer noch gegen die Hälfte von allen Zügen oder 1300 Wagen mit Loch. Die SBB will zwar die archaischen sanitären Anlagen ersetzen, aber bis all die Plumpsklo auf dem SBB-Netz verschwunden sind, geht es nach der heutigen bahntechnischen WC-Planung noch ganze 8 Jahre. Bis dann fliegt es und tropft es also auf das Gleis. Oder eben noch weiter, aber wir gehen jetzt nicht ins Detail. Während des Aufenthalts an Stationen ist die Benutzung, das weiss man zwar, aber je nach Blasendruck geht man halt gerade nach dem Einsteigen direkt aufs WC und je nach Härtegrad und Verdauungseffizienz langen 2 Minuten Fahrt, wie zwischen 2 S-Bahn-Stationen zum Beispiel, halt nicht zum grösseren Geschäft erledigen. Drum stinkt es manchmal. Nicht bloß den und bei den Bauarbeitern, sondern auch in deckten Bahnhöfen, wenn es neben dem Perron schon oder noch tropft und so. Das ist zwar grusig, aber es stinkt wenigstens bloß. Wenn aber ein Schnellzug mit älterem Wagenmaterial ohne Halt durch die Bahnhöfe donnert, dann sitzt der Passagier zwar regelkonform auf dem WC, der Zug fährt ja, aber die, die auf dem Perron stehen, werden je nach Tempo, Witterung und Fahrtwind eingenebelt oder sogar noch ein bisschen mehr. Und sind dann im wahrsten Sinn vom Wort die Beschissenen.
In der Jesuitenkirche Solothurn wird zurzeit die historische Orgel restauriert. Nur, ihre fehlen ein paar wesentliche Teile, Originalpfeifen aus dem 18. Jahrhundert. Man geht davon aus, dass die schon noch rum sind, allerdings verteilt und in der einen oder anderen Wohnung als Dekorationsgegenstand missbraucht. Darum diese Woche der Aufruf von der Jesuitenkirche Solothurn: Bringt doch bitte all die Pfeifen zurück. Alex Moser.
Die Orgel in der Jesuitenkirche ist riesig. Ende vom 18. Jahrhundert hat sie der Solothurner Franz Josef Otter gebaut. Über 1000 Pfeifen hat sie und sie ist die einzige Otter-Orgel, die es noch gibt. Die Klangsubstanz sei noch da, sagt der Wolfgang Rehm, der die Otter-Orgel aufwendig restauriert.
Da gehört sich richtig Holzcharakter. Ja, ein bisschen Ansatz. Und das hat man jetzt alles wieder saniert, was gefehlt hat, einzelne Teile. Alles wieder dichtet. Sehen Sie, die Stöpsel oben, die wird wieder, das wieder neues Leder, dass das wieder schön abdichtet.
Die letzte Revision war in den 1950er Jahren. Diesmal hat man aber nicht erhalten, sondern modernisiert. Die menschenbetriebene Luftpumpe hat man durch Maschinen ersetzt. Das wird jetzt wieder rückgängig gemacht. Nicht mehr rückgängig machen kann man, dass 54 Originalorgelpfeifen ersetzt und einfach verschenkt worden sind. Die vermutet der Wolfgang Rehn jetzt eben bei Privaten.
Wenn man Pfeife findet, wenn das wirklich jetzt Möglichkeit wäre, das wäre natürlich ganz fantastisch. Und dann könnte man sagen, ja, dann haben wir das Vorbild, wir gesehen, genau so ist es gebaut gewesen. Dann wird man das anpassen. Und wenn man nur eine einzige Pfeife finden würde, wäre das schon ein Anhaltspunkt. Dann würde man sicherlich dem Originalklang wieder viel näher kommen. Das wäre der Traum, etwas zu finden.
Die Orgel sollte nämlich möglichst so tönen wie im 18. Jahrhundert. Dass er richtige Otter-Orgelpfeifen von falschen kann unterscheiden, daran besteht kein Zweifel.
Sie sehen das an der handwerklichen Ausführung, wie der gelötet hat, das Material, wie das Material ausgeht, das Zinn, wie das bearbeitet ist, die Art. Eben, Sie können das also vom handwerklichen Ausführung können Sie es erkennen.
Also, wenn Sie zufälligerweise Orgelpfeife daheim in der Wohnwand haben, blasen Sie mal rein und wenn es so tönt, dann ist es vielleicht eine Otterpfeife, die der Wolfgang Rehn unbedingt haben will, sodass er die Orgel in der Solothurnerie-Suitenkille endlich fertig restaurieren kann.
Von der klassischen Orgelmusik zum modernen Rocksound. In Basel gibt es einen Rock-Förderverein, der unter anderem gratis Clubkonzerte speziell für Kinder organisiert. Nun, warum muss man 9- bis 13-Jährige überhaupt für Rock- und Popmusik begeistern? Die Kombination von Jugend- und Rockmusik ist ja sowieso schon fast ein Naturgesetz. Der Kriegel Fisch vom Rock-Förderverein.
Kinder interessieren sich per se für Musik. Nur nehmen sie meistens nur internationale Major-Hitparaden-Künstler und Produktionen wahr. Und wir vom Rockförderverein Basel finden, dass regional genauso gute Musik produziert wird. Und die wollen wir hier vermitteln.
Darum also Gratiskonzert und Anschauungsunterricht, wie gestern von der Basler Band Calles Caviar vor rund 400 Kindern.
Salut zusammen! Herzlich willkommen zum heutigen Nachmittag. Das Projekt Calles Caviar macht Schule. Mein Name ist Andi. Ich werde nachher hier hinstehen und singen und Gitarre spielen. Und jetzt werde ich aber zuerst ein paar Sachen erzählen zur Musikgeschichte. Die Musik kommt ursprünglich aus Jamaika. In dieser Reihenfolge zuerst Ska, dann Rocksteady und dann Reggae. So sind sie entstanden. Calles Caviar probiert, die alte Form vom Ska, Rocksteady und Reggae zu spielen. Und das möchten wir euch gerne zeigen. Applaus für die Band, bitte! Wir fangen an mit einem Ska-Rhythmus und ich sage immer, welches Instrument dazukommt. Ich fange gerade selber mit der Rhythmusgitarre an. Das ist eben die typische Gitarre. Der Bass ist dabei. Jetzt kommt Schlagzeug.
Ich habe eine neue Band kennengelernt.
Dann das Keyboard.
Das ist die Musik, die mich wirklich mitrisst.
Und dann die zweite Gitarre.
Wenn alle anderen anfangen, müssen wir auch verstanden.
Dann können wir noch blösen nach dem Stopp.
Es war toll. Es rockt voll ab.
Und jetzt singen wir dazu. You have killed what you had to do. I must say what I must to you. So tönt Ska-Musik.
Musikunterricht, mal anders. Der Martin Jordan hat die Stimmung bei diesem Konzert eingefangen. Die Bündner sind Geheimniskrämer. Jedenfalls hat man es zu Chur nicht so mit dem Öffentlichkeitsprinzip, wo in anderen Kantonen und auch beim Bund gilt. Was amtlich ist, soll amtlich und vor allem unter Verschluss bleiben. So hat es diese Woche das Bündner Kantonsparlament entschieden. Die Frage an Ostschweiz-Korrespondent Silvio Liechti ist, um was für Dokument, dass es denn da überhaupt gegangen wäre?
Ja, es kann eigentlich wirklich alles sein, alles, was irgendwie schriftlich in der Verwaltung produziert worden ist, wo irgendwie rumliegt. Das sind zum Beispiel interne Reglemente von einem Amt oder auch ein Bericht, zum Beispiel ein Umweltverträglichkeitsbericht bei einem Bauprojekt. Die genauen Spielregeln, die müsste aber das Parlament natürlich noch festlegen.
Was ist denn die Angst, die man im Kanton Graubünden hat, wenn man so Dokument grundsätzlich als öffentlich deklarieren würde?
Man hat vor allem das Gefühl, dass dann die Verwaltung überlastet wäre, dass sie ja so richtig überschwemmt würde mit so Anfragen und dann der ganze Apparat lahmlegen würde. Oder die anderen haben auch gesagt, das könnte das Gegenteil bewirken, nämlich dass dann Sachen nicht mehr aufgeschrieben würden, nicht mehr protokolliert, sondern dass man dann mit Fresszedeln würde funktionieren.
Bern war der erste Kanton, der das Öffentlichkeitsprinzip eingeführt hat. Toni Koller zu Bern. Sind denn die Befürchtungen, die man zu Chur hat, aus Berner Sicht berechtigt?
Also, dass zu einer riesigen Mehrbelastung von der Verwaltung würde führen, das ist sicher nicht so. Natürlich, im Einzelfall kann mal so eine Anfrage irgendeinem Gemeindebüro etwas mehr zu tun geben, aber dass das flächendeckend jetzt zu einem viel grösseren Aufwand hätte geführt, das ist im Kanton Bern, soweit ich weiß, nie von irgendjemandem beklagt worden.
und mit der Erfahrung, die man in Bern seit bald 17 Jahren hat, was hat denn das Öffentlichkeitsprinzip überhaupt und konkret gebracht?
Also es sind natürlich schon gewisse Fälle, wo Sachen auch an die Öffentlichkeit gekommen sind oder in die Hände der Gewunderungen gekommen sind. Beispiel, da ist eine Gemeinde, die im Zusammenhang mit einem Hochwasserschutzverband, wo sie daraus austreten wollte, ein Gutachten hat machen, ob sie das Austreten überhaupt kann. Das Gutachten hat ein Bürger verlangt zu sehen. Der Gemeinderat hat das nicht herausrücken wollen. Aber der Einwohner hat dann am Schluss von einem Gericht Recht bekommen und hat das Gutachten in die Finger bekommen.
Der Bund hat es, 12 Kantone mittlerweile auch. Silvio Lichtig, spürt man im Kanton Graubünden überhaupt den Druck aus der Bevölkerung, dass man das Öffentlichkeitsprinzip einführt? Irgendwann dann doch noch.
Es ist eher ein politischer Druck von Seiten der SP, regelmässig kommt das. Das war jetzt schon zum dritten Mal gewesen, weil es ist schon so, also die Seite will, dass der mündige Bürger entscheiden soll, was er von der Verwaltung will und was er von der Verwaltung kriegt. Heute ist es eher umgekehrt, dass die Verwaltung sagt oder schaut, was sie für nötig halten und das dann rausgibt. Und ich habe schon das Gefühl, je mehr Kantone und das jetzt eben auch der Bund das ja hat, irgendwann kommt wahrscheinlich Graubünden auch nicht mehr drum herum, um das Öffentlichkeitsprinzip halt einzuführen.
Was man aus Bern hier noch beifügen muss, als vorhin angedeutet, es hat viele Beispiele gegeben, wo ein Gericht erst nachher das Öffentlichkeitsprinzip durchgesetzt hat, wo eine Verwaltung zuerst auf einmal nicht wollte, etwas rausrücken, oder? Also, das zeigt schon, in allen Verwaltungsköpfen ist der Grundsatz noch nicht angekommen. Auch nach 17 Jahren nicht.
Die Bern- und Ostschweiz-Korrespondenten Toni Koller und Silvio Lichti. Zum Schluss gehen wir an ein grosses Familientreffen auf dem Bürgerstock. Hoch über dem Vierwaldstättersee haben sich diese Woche die Nachfahren von dem Mann getroffen, der all die Luxushotels dort oben und andere auf der ganzen Welt bauen lassen hat. Der Franz Josef Bucher-Durer. Obwaldner Bauernsohn und Begründer von einer grossen Hoteldynastie. Miriam Breu.
50 Leute waren es, vom Baby bis zum Grossi, die sich hier getroffen haben. Sie sind noch einmal alles anschauen, was der Bucher-Durer auf dem Bürgerstock aufgebaut hat. Die Hotel, der Hammer-Schwandlift, die Standseilbahn. Einer von ihnen ist der Peter Wirth. Er lebt in Rom, hat auf der ganzen Welt Hotel. Und er ist im Stammbaum ein Spezialfall. Seine Mutter und sein Vater stammen nämlich direkt aus der Bucher-Durer-Dynastie. Kein Wunder, ist bei seiner Familie das Hoteliergehen besonders ausgeprägt.
Er hat viel Energie gehabt. Wir haben ein bisschen von der Energie, ich glaube, geerbt, weil durch meine Mutter und Vater, zum Beispiel meine Mutter, hat den Preis bekommen von den besten Hotelier der Welt, vom Hotels Magazine. Und mein Bruder auch hat den Preis bekommen als bester Hotelier. Also wir sind die einzige Familie, Hotelfamilie mit zwei Leuten, zwei Generationen.
Der Tatendrang fasziniert auch die Urenkelin Gabrielle Bucher.
Ja, indem dass man manchmal denkt, man sollte ein bisschen mehr Mut haben, etwas zu wagen. Das ist eigentlich das, was ich manchmal denke. Die Initiative, die er hatte, hätte ich gerne ein bisschen geerbt davon, ja.
Eine weitere Urenkelin vom Bucher-Durer ist die 83-jährige Journalistin Silvana Schmid. Für sie war der Hotelkönig eine facettenreiche Persönlichkeit.
Ja, er war natürlich ein Bauernsohn. Also er ist ein bisschen ruppigen und ein viereckigen und nicht gerade ein pflegeleichter wahrscheinlich. Und er war ein unglaublich energievoller und fantasievoller Mensch gewesen, dass er da auf dem Bürgerstock, dass er alles erfunden hat. Als Bub, wo er da Geister gehütet hat, hat er, und das ist eben noch spannend, er hat die ganze Fantasie, die ganze Vision entwickelt, wie man den Gotthard gebaut hat. Also er hat die Linie gesehen von Luzern nach Kairo. Und dort hat er seine Hotels hingestellt, als am anderen.
Noch sieht man die Spuren von den Visionen vom Bucher-Durer auf dem Bürgerstock. Aber gleich schon verschwindet einiges. Der Bürgerstock ist nämlich eine grosse Baustelle. Für 300 Millionen Franken wird das Hoteldorf aus dem 19. ins 21. Jahrhundert befördert. Mit der grossen Kelle wird angerichtet. Ganz im Sinn von Franz Josef Bucher-Durer, der auch keine halben Sachen gemacht hat.
Nichts Halbbatziges ist auch die Sendung «Regional Diagonal», eine Sendung, die Sie im Internet finden und als Podcast könnt abonnieren unter drs.ch. Redaktion Roman Portmann, am Mikrofon war Roger Steinemann.
Regional Diagonal. Die Woche quer durch die Schweiz. Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.